Tonspuren, der Podcast der Philharmonie Essen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tonspuren. Heute mit mir, Maria Gnann, und neben mir sitzt Marie König.
Hallo, unser heutiger Gast ist der berühmteste deutsche Jazz-Trompeter. Wir sprechen mit ihm darüber, welche besondere Beziehung er zum Ruhrgebiet hat, was seinen Klang so unverwechselbar macht und wie er über die deutsche Jazz-Szene denkt. Till Brönner, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch, ihr Lieben.
Seit seinem umjubelten Debütalbum von 1994 ist er nicht mehr aus der Jazzszene wegzudenken. Heute weltberühmt als Trompeter, auch schon im Weißen Haus aufgetreten. Aber Till Brönner ist auch als Fotograf, Komponist und Arrangeur unterwegs. Also ein Mann mit vielen Leidenschaften. Till, du liebst es zu kochen, zu riechen, zu fotografieren, Trompete zu spielen und Musik zu hören. Wenn du dich entscheiden müsstest, auf welchen Sinn könntest du am ehesten verzichten?
Also das ist ganz zweifelsohne eine extrem schmerzhafte Frage, weil wollen schon mal gar nicht. Also das ist für mich undenkbar. Jemand, der gerne kocht und Musik macht, auf welchen Sinn soll der denn verzichten? Aber ich bin da mal Realist. Ich bin ja nun Musikkünstler und meine Augen brauche ich auch zum Lesen von Noten, obwohl ich das hasse, Noten zu lesen. Also ich spiele das lieber aus dem Gedächtnis und aus dem Herzen heraus, aber es ist nun mal professionell, auch Noten lesen zu können und auch für die Kommunikation ist das wichtig. Also dann würde ich wahrscheinlich schweren Herzens meinen Geschmackssinn abgeben.
Wir konzentrieren uns jetzt erstmal aufs Hören und hören mal einen Titel von dir. Gibraltar vom Album Till Brönner. Bist du ein selbstbewusster Mensch?
Selbstbewusstsein, das muss man sich erarbeiten. Aber ich meine, ich war immer schon ein Fan davon, eigentlich nur Produkte zu machen, wo das drin ist, was draufsteht. Und gleichzeitig bin ich auch so ein Reduce to the Max Fan. Also man braucht eigentlich nur ganz wenige Sachen, damit die Leute verstehen, worum es geht. Und wenn man viele Worte oder sonst was braucht, dann liegt man meines Erachtens unheimlich oft falsch.
Ja, das Album ist 2012 erschienen. Das heißt, da warst du auch schon sehr bekannt. Wenn jemand Till Brönner gelesen hat, dann wusste er wahrscheinlich, was da drin steckt. In der Zeit hast du aber auch verstärkt mit dem Fotografieren angefangen. 2009 hast du die erste Kamera gekauft. Wie ist es? Kannst du Bilder von dir selbst anschauen?
Also ich bin oft genug fotografiert worden in meinem bisherigen Berufsleben und habe mich natürlich daran gewöhnt. Das hat vielleicht im negativen Sinne inzwischen vor allen Dingen mit sich gebracht, dass man schon weiß, dass man gleich wahrscheinlich fotografiert wird und man eigentlich nicht mehr so ungezwungen wie früher auf die Straße oder gar in einen Jazzclub gehen kann, weil man weiß, am nächsten Tag ist das gerne mal auf YouTube, obwohl man doch eigentlich nur mal aus Spaß und privat irgendwo hingegangen ist. Und das ist also ein bisschen anders geworden. Aber Fotografie ist mein Leben, mein zweites Leben und meine Leidenschaft und eine wunderbare Ergänzung zur Trompete und zur Musik, und die möchte ich wirklich nicht mehr missen.
Wenn du andere Menschen fotografierst, du hast angefangen mit Kollegen aus der Jazzszene, dann auch weitergemacht mit Schauspielern, hast ganz verschiedene, auch berühmte Persönlichkeiten vor der Linse gehabt. Wie schaffst du das, dass die ungezwungen sind?
Ich glaube, dass der Fotograf immer auch die Fähigkeit mitbringen muss, sein Gegenüber ein bisschen zu lesen und vielleicht auch zu beruhigen. Was da wirklich hilft, ist auch zu wissen, was man möchte. Bei mir sind die, wie ich glaube, besten Fotografien gleich am Anfang entstanden. Also man sollte so vorbereitet sein, dass man nicht groß ins Palavern kommt, oder jemanden nervös macht oder nochmal irgendwie umstellt und an ihm rumnestelt, sondern die normalsten und echtesten Porträts entstehen wirklich auch in der Rückschau immer gleich am Anfang und dann ist der Rest eigentlich nur noch Geplänkel und man hat es schon längst im Kasten, aber manchmal macht es Spaß, etwas auch in die Länge zu ziehen und zu inszenieren und auch da kommt natürlich immer mal was raus, aber ich glaube, der Fotografierte, die Fotografierte spürt immer, ob der Fotograf nervös ist und nervöse Objekte sind immer nur wegen des Fotografen nervös und deswegen versuche ich auf jeden Fall äußerlich immer sehr ruhig zu wirken.
Hast du schon mal die Trompete ausgepackt, um die fotografierte Person zu beruhigen?
Auch das habe ich gemacht. Ich mache das sogar mehrmals. Die Trompete ist meistens in der Nähe und inzwischen habe ich sowas Ähnliches wie ein Konzept auch entwickelt, denjenigen zu bitten, meine Trompete mal in die Hand zu nehmen. Also es gibt Fotos von Lenny Kravitz, wo er meine Trompete hält, als ob er Trompeter wäre. Und auch Olaf Scholz, den letzten Kanzler, wie wir wissen, habe ich tatsächlich fotografieren dürfen und habe ihm dann irgendwann meine Trompete in die Hand gedrückt und er hat das wirklich mitgemacht. Also die ist in der Nähe, wenn ich fotografiere.
Was macht die Trompete mit den Leuten?
Sie sorgt meistens dafür, dass die einen Gesichtsausdruck anlegen und einnehmen, den sie natürlich vorher nicht hatten. Also entweder, weil sie das ganz ungewöhnlich finden oder weil sie jetzt ahnen, wie sie aussehen oder weil sie sich vielleicht auch nicht ganz wohlfühlen, aber alles ist in irgendeiner Form amüsiert. Und das ist der Moment, wo man gerne auch auf den Auslöser drückt.
Wie war Olaf Scholz vor der Kamera?
Wahnsinnig erfahren natürlich. Also Olaf Scholz ist ein sehr aufgeräumter, ruhiger Mensch und das braucht er dann nicht mich, um das festzustellen. Das haben wir alle über Jahre festgestellt. Extrem erfahrener Mensch. Natürlich hat er fast alles gesehen. Und er sagt auch, wenn ihm irgendwas zu viel wird oder wenn er unbeeindruckt ist. Und das ist irgendwie auch ganz gut. Man weiß eigentlich, wo man dran ist. Zumindest, wenn man ihn fotografiert.
Du machst nicht nur Porträts, sondern du nimmst auch Landschaften, Gebäude auf und du hast eine große Reihe gemacht, die hieß Melting Pot über das Ruhrgebiet. Bist 1971 in Viersen geboren, das ist ja gar nicht so weit weg vom Ruhrgebiet, immerhin auch in NRW. Was hast du durch diese Fotoreihe über das Ruhrgebiet gelernt, über diese Gegend?
Das Projekt Melting Pot im Ruhrgebiet war für mich anfangs etwas, wo ich unsicher war, ob ich das machen möchte, weil das Ruhrgebiet mit seinen Klischees, so wie wir es vielleicht alle ein bisschen abgespeichert haben, selbst außerhalb des Ruhrgebiets, das glauben wir immer zu kennen. Und das habe ich auch gedacht. Und als ich dann begann mit meiner Kamera das Ruhrgebiet zu entdecken, ist mir klar geworden, dass es ein ganz, ganz wichtiges, vielleicht sogar das repräsentativste Stück Deutschland ist, weil einfach im Ruhrgebiet die deutsche Geschichte mit allen Ups and Downs einfach so unmittelbar nachzulesen ist. Es ist das größte Ballungsgebiet Europas von Menschen und wenn man so möchte, deswegen auch ein Role Model für ganz viele Dinge, unter anderem auch über die Frage, wie kann Migration eigentlich funktionieren und hat sie eigentlich schon mal funktioniert? Und wenn ja, warum? Und ich glaube, da kann man vom Ruhrgebiet sehr, sehr viel lernen. Ich habe dann irgendwann so ein kleines Wortspiel kreiert. Für mich ist das Ruhrgebiet eigentlich das Amerika von Deutschland, weil man sehen kann, dass viele Menschen ihr Heimatland verlassen haben, um im Ruhrgebiet, also woanders einfach völlig neu anzufangen. Und deswegen habe ich diesen Vergleich zu Amerika gebracht, wo ja im Prinzip auch sowas Ähnliches wie so ein Gleichheitsansatz besteht, zumindest in der Verfassung. Jeder kann es eigentlich schaffen, hoffentlich gleiche Rechte für alle. Das kennt der Ruri, wie er sich selber nennt, glaube ich, selbst auch ganz gut.
Du hast zu dieser Fotoreihe dazu gesagt, dass die Menschen im Ruhrgebiet gut improvisieren können. Woran hast du das erkannt?
Man merkt das einfach, weil der Ruhrgebiets Einwohner, der Ruri, der ist einfach schnell dabei, der kann aus der Hüfte schießen, irgendwie der lässt auch nicht zu, wenn du zu frech wirst, also der ist schlagfertig. Und ich glaube, das ist letztlich etwas, wo man auch flexibel sein muss. Also wenn man schnell in Deckung gehen kann, dann muss man auch schnell austeilen können, beziehungsweise umgedreht. Und ich glaube, das ist eben verbal und auch mental so. Also sei du nett zu mir, dann bin ich nett zu dir. Das ist so ein bisschen die Mentalität und die finde ich nicht unsympathisch.
Ist es was, jetzt müssen wir natürlich diese Parallele herstellen, was auch die Improvisation im Jazz gut gebrauchen kann?
Schlagfertigkeit?
Ja, diese Einstellung und ja, ich muss schnell in Deckung gehen, kann aber auch austeilen.
Im Jazz ist diese Parallele nicht nur denkbar, sondern sie ist unverzichtbar. Also ich denke, das beste Rüstzeug ist eben dieses Handwerk, das so gut gelernt zu haben und den Pinsel in der Malerei oder eben die Trompete in der Hand so gut zu beherrschen und auch die Theorie zu kennen, sodass ich, wenn ich angesprochen werde auf etwas, überhaupt nicht mehr über die Vokabeln nachdenken muss, sondern sofort über das nachdenken kann, was ich sagen möchte. Also es ist wie, wenn wir eine Sprache lernen, Vokabeln pauken kann langweilig sein, aber das Schöne ist, wenn wir nicht mal nachdenken müssen, was singen auf Italienisch heißt, dann können wir sofort dieses Wort benutzen und das sagen, was wir sagen möchten. Und das ist eben in der Musik ganz genauso, im Jazz insbesondere. Die Improvisation erfordert das größtmögliche an Rüstzeug und an Vokabular, das man sich während des Studiums erarbeitet.
Stört dich das manchmal an der Fotografie, dass das quasi ein Bild ist, das du da festhältst, was sich nicht mehr verändern lässt?
Im Gegenteil, es stört mich nicht nur nicht, sondern ich finde gerade das ist eine wunderbare Ergänzung. Das Musikbusiness, das Jazzbusiness ist so ein Now-or-Never-Business. Da musst du auf die Bühne und das muss jetzt und ja, eben jetzt klappen. Da hast du keine zweite Chance, das innerhalb des Konzerts nochmal gut zu machen. Bei der Fotografie kannst du tatsächlich erstmal sammeln und dann gehst du in die sogenannte Dunkelkammer und überlegst, was von dem, was du eigentlich gerade oder gestern oder wann auch immer gemacht hast, ist eigentlich öffentlichkeitstauglich. Und du kannst im Nachhinein entscheiden, was du der Öffentlichkeit zugänglich machst. Und das ist eben deswegen ganz anders als Trompete spielen. Und deswegen genieße ich das auch so, weil es eine schöne Ergänzung und ein wunderbarer Kontrast zur Trompete ist.
Die aktuelle Fotoreihe, an der du arbeitest, heißt Europa. Du bist zeitweise aufgewachsen in Rom. Heute wohnst du in Potsdam, aber auch in Los Angeles. Fühlst du dich als Deutscher, als Europäer oder als Weltbürger?
Ich fühle mich ziemlich deutlich als Europäer. Der Weltbürger kommt durch das Reisen vielleicht irgendwie automatisch dazu, weil man durch die Erfahrung und den Respekt auch anderen Mentalitäten, auch auf der anderen Seite des Globuses gegenüber natürlich auch merkt, wie die so ticken. Und da ist so ein gewisses Maß an Neugierde und Zurückhaltung immer ganz gut. Was mir zu Europa allerdings auffällt oder besser gesagt zu Deutschland, ist, dass je weiter man wegreist, also zum Beispiel nach Amerika oder ganz weit weg nach Asien, Japan, China, dann spürt man nicht mehr so sehr, dass man Deutscher ist, aber dass man Europäer ist, das spürt man sehr, sehr deutlich. Und das liegt aus meiner Sicht daran, dass wir eben in Europa doch ähnliche Sichten auf viele, viele Dinge haben und wir sind eben keine Amerikaner und wir sind eben keine Asiaten. Da liegt ein ganzer Ozean und ein ganzer indischer Ozean und der ganze Orient dazwischen. Und wir merken, dass Europa auf die Art, wie es heute und seit sehr, sehr vielen Jahren und Jahrhunderten wahrgenommen wird, eine gewachsene Struktur ist, wo sich Menschen, die letztlich kulturell verwandt sind miteinander, auf eine gewisse Grundkultur, sag ich mal, auf ein Gebaren, auf, ja, auch auf Werte einigen konnten, trotz aller Kriege, die es auch gegeben hat, denn da hat man ja auch Werte verhandelt wieder aufs Neue, wofür sie tatsächlich noch sehr verehrt werden. Und ich glaube, das lässt einen letztlich auch Hoffnung haben, dass Europa nichts ist, was trotz der aktuellen Berichte total im Abschwung ist oder so, sondern Europa wird immer noch, vor allen Dingen je weiter man wegreist, extrem respektiert und bewundert für all das, was in den Büchern steht. Und das ist ein schönes Gefühl, übrigens auch für uns Deutsche, glaube ich.
Dann lass uns mal schauen, wie sich das mit den Sounds verhält, ob man da die unterschiedlichen Klänge vielleicht europaweit oder auch weltweit hören kann. Es ist Zeit für unser Spiel. Das Spiel geht so, wir spielen dir drei Aufnahmen vor und fragen dich dann immer, ob es mein oder nicht mein heißt, also aus deiner Perspektive natürlich. Das heißt in dem Fall, ob du an dieser Aufnahme beteiligt bist oder nicht. Und hier kommt das erste Beispiel. Er nickt.
Ja, ja, ich kenne diesen Song sehr, sehr gut. Ich habe ihn, glaube ich, tatsächlich inzwischen dreimal aufgenommen. Und jetzt weiß ich in der kurzen Zeit nicht ganz, ob es meine allererste Aufnahme war, Generations of Jazz. Da habe ich es nämlich aufgenommen. Ich vermute es, wie ich es höre. Es könnte aber auch die Version mit Manfred Krug sein oder später auf dem Album That Summer. Also ich liebe die Nummer, wie ihr schon hört.
Also Being Green heißt der Titel. Being Green,
das ist Kermit der Frosch aus der Sesamstraße, der darüber singt und sinniert, wie schwierig es ist, grün zu sein, wenn das keinen Zeitgeist spiegelt.
Also mal nicht blau sein im Jazz, sondern grün. Und du hast natürlich recht, es ist deine Aufnahme und du hast ja auch gesagt, es könnte die erste sein und genau die ist es. Also von dem Debütalbum Generations of Jazz, mit dem du mit einem Paukenschlag die Jazzszene erobert hast. Denkst du da gerne dran zurück, an dieses Album, diese Zeit?
Ich denke sogar sehr gerne an diese Zeit zurück. Nicht, weil ich in der Vergangenheit lebe oder weil das die goldene Zeit von Till Brönner war oder so. Ich denke deswegen gerne zurück, weil das eben tatsächlich auch noch eine Zeit war, in der dieses zusammen im Studio aufnehmen mit mehreren Musikern einfach an der Tagesordnung war. Ray Brown hat Bass gespielt und erzählte mir nicht nur, wie es war, mit Ella Fitzgerald verheiratet gewesen zu sein, sondern wie es war, in den 50er Jahren durch Amerika zu reisen und mit Diskriminierung und Segregation in härtester Form umzugehen, wo er plötzlich im Hotel umgeleitet wurde, weil da nur Schwarze langgehen durften und keine Weißen, und wie er statt einer Hoteltoilette einen Sandhaufen in seinem Zimmer vorgefunden hat. Also die Liste ist ganz, ganz lang, und all das hat in diesen wenigen Tagen stattgefunden und ist an mein Ohr gedrungen, und die Musik natürlich auch. Ich war unglaublich aufgeregt, aber die Beteiligten haben mir diese Aufregung genommen, und ich bin natürlich im Nachhinein auch stolz auf diese Aufnahme, denn sie hat mein Leben wirklich verändert.
Kommen wir zum nächsten Musikbeispiel, Mein oder nicht mein? Hey there, kids, put on your dancing boots. Wieder nicken.
Wow, das ist ja wie bei Dalli Dalli früher. Da gab es so Dalli Klick und da gab es nur so einen Ausschnitt von so einem Foto, und wenn man das schon erkannte, dann hatte man wahrscheinlich die Nase vorn. Ja, das weiß ich natürlich. Das ist Come Dance With Me von meinem Album The Good Life. Und daran denke ich auch sehr, sehr gerne zurück. Come dance with me.
Come dance with me. Komm, tanz mit mir. Du hast zwar vor deiner Solokarriere auch als festangestellter Trompeter im Rias Tanzorchester gespielt, aber wir haben gelesen, tanzen wäre jetzt nicht so dein Ding.
Leider ist Tanzen überhaupt nicht meine Stärke. Ich habe mir die Frage auch schon öfter gestellt, warum das so ist. Und ich habe eine Antwort, von der ich glaube, dass sie zutreffen könnte. Vielleicht versteht ihr, was ich meine. Ich habe natürlich in meiner Studienzeit unheimlich viel Tanzmusik gemacht, also Musik zum Tanzen. Dienstleister war ich in so einer Gala-Band und habe auf Partys abends einfach ja ganz andere Musik gespielt, ne? Barry Manilow, Barry White und all das, was man so spielt, in einer Tanzband. Und ich habe schon so viele lustige und betrunkene Leute an mir vorbei tanzen sehen, während ich Trompete spiele, dass ich immer, wenn ich tanzen soll, das Gefühl habe, ich stehe jetzt so auf der falschen Seite, weil ich war ja immer auf der Seite, wo die Musik spielte und musste nie tanzen, und insofern habe ich immer das Gefühl, das ist so nicht meine Welt, und fühle mich manchmal auch unangenehm an das erinnert, was eben die Zeit war, um mir meine ersten Sporen zu verdienen. Aber das gehört dazu. Außerdem, ich glaube, ein bisschen Begabung gehört auch zum Tanzen, und ich bin so ein riesen Fred Astaire und Ginger Rogers und Gene Kelly Fan, und die Liste ist ganz lang. Sammy Davis Jr. hat getanzt wie ein Gott.
Das sind natürlich auch große hinkommen. Tanzvorbilder.
Und manchmal sind solche Vorbilder mit so viel Klasse und so viel Geschmack einfach auch der Grund, dass man es gar nicht erst versucht. Ich habe schon viele Dinge versucht, das Tanzen wird nicht mehr dazukommen.
Du tanzt eben mit deiner Trompete. Einen haben wir noch. Hier kommt unser drittes Spielbeispiel.
Ja, das ist ein sehr emotionaler Song in zweierlei Hinsicht. Erstens, er ist brandneu und er ist gerade erst erschienen auf dem neuen Album von Bassist Dieter Ilk, mit dem ich zusammen ein Duo unterhalte, und wir beide sind wirklich wie Familie und kennen uns schon seit inzwischen 30 Jahren. Aber auch der Song der ja hier nicht gesungen, sondern instrumental interpretiert wird, ist die Schwarzwaldfahrt. Und die Schwarzwaldfahrt ist die Komposition von Horst Jankowski, der damals in Berlin, als ich zum Rias Berlin kam, mein Bandleader war und damit einen ganz großen Welthit hatte. So bekannt und so erfolgreich, dass er von Quincy Jones sogar seinerzeit interpretiert und aufgegriffen wurde. Und auch Ella Fitzgerald hat diese Schwarzwaldfahrt, die man immer noch von den Dächern pfeift, mal irgendwann im Programm gehabt. Und,
A Walk in the Black Forest hieß es dann, glaube ich, im angloamerikanischen Raum. Ne?
Exakt so hieß sie. Und Dieter Ilk, der auch im Schwarzwald geboren ist, hatte die Idee, ein ganzes Album dieser Region zu widmen und seiner Heimat. Und das heißt Motherland. Und darauf findet sich dieser Titel.
Wir haben jetzt eine kleine Spitzfindigkeit in unserem Podcast. Und zwar haben wir das noch nie gemacht, dass wir dreimal ein Beispiel von unserem Gast gespielt haben. Normalerweise finden wir immer was, was so ähnlich klingt. Aber bei dir haben wir einfach wirklich nichts gefunden, was deinem Sound nahe kommt. Was macht deinen Sound so unverwechselbar? Kannst du das über deinen eigenen Trompetenton sagen?
Wie vieles im Leben, es ist ja gar nicht so sehr die Frage, was macht man, sondern wie macht man's. Und als ich irgendwann mal merkte, dass mein Sound der ist, der er ist und dass ich den tatsächlich, egal in welchem Umfeld, wiedererkenne, da tat sich für mich eine ganz lustige und auch kommode Tür auf, nämlich ich hatte gar nicht mehr so das Gefühl, also hier willst du keinesfalls mitmachen und das darfst du nicht machen und jenes darfst du nicht machen, sondern ich merkte, dass ich eigentlich freier wurde in der Wahl der Genres, an denen ich teilnehmen möchte. Wenn ich angefragt werde von Künstlern, kannst du auf meinem Album ein Solo spielen, habe ich mich früher oft gefragt, ist das jetzt cool oder uncool, da mit dabei zu sein? Und manchmal frage ich mich auch heute noch, ob das mir was bedeuten könnte, irgendwo mitzumachen. Aber ich merke, ich kann fast überall auftauchen und ich selber sein, ohne mich mit dem, was da um mich herum ist, gemein zu machen und sozusagen so einzutauchen, als ob ich damit eine andere Haltung zum Ausdruck brächte als meine eigene. Ich bringe mal ein Beispiel, also man kann ins Musikantenstadel, wenn es das noch gibt, gehen und auftreten und Trompete spielen, irgendwie nur in dem Augenblick, wo ich mir eine Lederhose anziehe, in dem Augenblick verlasse ich sozusagen mein Idiom und mich selber, aber mit meiner Trompete und meiner Musik dort auftreten, ist nicht etwas Artfremdes. Und wenn Roland Kaiser mich fragt, ob ich auf seinem Album mit ihm eine Weihnachtsnummer mache, dann ist das nicht nur ein extrem verdienter deutscher Interpret und Künstler, der Millionen von Platten verkauft hat, sondern auch ich kann dort Till Brönner sein. Und das haben wir beide miteinander abgefeiert, obwohl wir nicht so oft auf der Bühne stehen miteinander.
Welchen Trompetensound hättest du ausgesucht, den du vielleicht hättest verwechseln können mit dir selbst?
Keinen. Es ist tatsächlich so, dass ich natürlich beeinflusst bin von bestimmten Sounds und auch von Trompetern. Das war ich immer. Da gab es Chet Baker, da gab es Kenny Dorham, da gab es Freddie Hubbard, da gab es aber auch Thomas Stanko, da gab es Ak van Rooyen. Also die Liste derer ist ziemlich lang. Palle Mikkelborg aus Dänemark, Jens Winter. Und ich glaube, all diese Klänge, die ich sehr gut noch so erinnere, haben sich wahrscheinlich doch in sowas Ähnlichem wie meinem Unterbewusstsein so eingebrannt, dass ich, wenn ich die Trompete hernehme und anfange zu spielen, irgendwie so an alle gleichzeitig denke. Ich war immer auf der Suche nach Wärme. Und die Trompete, die ja eigentlich nicht für Wärme oder für Zurückhaltung bekannt wurde, sondern eigentlich ein Signalinstrument ist, das wir alle eher vom Schlachtfeld kennen, jedenfalls in all den tausenden von Jahren, in denen sowas eingesetzt wurde. Das hat mir nie so behagt und imponiert, sondern ich wollte eigentlich immer, dass die Trompete der menschlichen Stimme am nächsten kommt. Denn die menschliche Stimme ist für mich so das Ideal, auf das ich hinarbeite. Und insofern ist die Frage vielleicht damit ein bisschen beantwortet, dass es gar nicht so sehr die Trompeter, sondern eigentlich die Sänger waren, die ich versucht habe, mit meiner Trompete zu kopieren, wenn man so möchte.
Du hast mit ganz, ganz vielen der Großen im Jazz zusammengearbeitet. Du hast auch vorhin schon ein paar Namen genannt. Dave Brubeck, Aretha Franklin, Chick Corea, Klaus Doldiger, aber auch Sting. Und das ist so eine Tradition, die ja doch schon ein wenig älter ist. Wie ist es denn heute für junge Musiker, als Jazz-Musikerin oder Musiker durchzustarten? In was für eine Welt kommen die heute rein?
Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass sich diese Welt des Jazz, aber auch das gesamte Musikbusiness zum komplett anderen verändert hat. Es gibt Plattenfirmen nicht mehr in dieser Form. Es gibt das Streaming, was ich als Erfindung wahnsinnig gut finde. Aber es hat insgesamt dafür gesorgt, dass einfach an die Künstler gar nichts mehr ausgeschüttet wird, obwohl die wenigsten Menschen ohne Musik leben können. Mhm. Und wollen im Übrigen auch. Ne? Also Musik bedeutet für die meisten Menschen sehr, sehr viel. Und viele Menschen können sich in Musik zurückziehen und die Ausbildung, mit der ich ja auch zu tun habe, zum Beispiel an der Musikhochschule in Dresden, die präsentiert mir ja immer wieder neue Talente. Und die gute Nachricht ist, dass es Talent auf jeden Fall immer noch so häufig oder selten gibt wie früher. Also das kommt immer nach. Aber anders als zu meinen Zeiten in den 90ern, muss ich den Studentinnen und Studenten immer sagen, ja, das Beste, was du wahrscheinlich machen kannst, ist erstens frühzeitig Abschluss machen, sodass du das Ding wirklich in der Tasche hast und dann später auch unterrichten kannst und ein abgeschlossenes Studium vorweisen kannst. Und das andere ist, filme dich 24/7. Ja, filme fast alles, was du machst und stell es entweder auf Social Media oder auf YouTube zur Verfügung. Denn wenn es überhaupt eine Chance gibt, ohne Plattenfirmen und Berater und auch Investoren, die das ja am Ende immer auch sind, zu arbeiten, dann ist es vielleicht die, dass man sich auf diese Plattform stellt. Und das ist auch für mich neu gewesen. Und früher hätte ich gesagt, was, selber filmen dich irgendwie, warum, das geht doch keinen was an, die sollen sich doch alle freuen auf dich, du sollst doch dein Geheimnis behalten. Aber heute muss man das so machen, um überhaupt in dieser Welt entweder viral zu gehen, was schwer genug ist, oder eine gewisse Zielgruppe zu erreichen, die nach manchen Sachen sucht. Und ob das dann aber am Ende ein System ist, das man empfehlen kann und was von Erfolg gekrönt ist, das kann man niemals sagen. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Downside, die ich meinen Studentinnen und Studenten aber auch ziemlich früh am Anfang versuche zu vermitteln. Und dass sie natürlich die Chance dadurch erhöhen können, dass sie wirklich, wirklich gut sind und dass sie es wirklich, wirklich wollen und dass sie wirklich so fleißig sind wie alle anderen nicht. Ich persönlich halte Jazz immer noch für die lebendigste Musik, die es geben kann. Früher konnte diese Musik sogar noch Gesetze brechen. Und das kann sie heute, glaube ich, nicht mehr so leicht. Ich will das jetzt nicht verabsolutieren, aber ich glaube, die Zeit der Gesetzesbrecherei in der Kunst und in der Musik, die ist länger vorbei. Und das eigentliche Revoluzertum, die eigentliche Revolution ist eigentlich die Wiedererkennbarkeit geworden. Also wenn ich wirklich nur Sekundenbruchteile benötige, um zu wissen, wer da gerade spielt, singt oder Schlagzeug spielt oder Klavier spielt, was auch immer, dann habe ich damit sowas Ähnliches wie den Gral schon eigentlich erreicht, denn es gibt unglaublich viele Künstler, die einfach nicht erkennbar sind und die eigentlich nur Kopien von irgendetwas anderem sind. Also das Individuum zu sein und auch als solches erkannt zu werden, das ist vielleicht das wichtigste Ziel für junge angehende Jazzmusiker der Gegenwart.
Du hast gesagt, Jazz ist vielleicht noch die lebendigste Musikform. Wenn jetzt jemand sagt, er oder sie hört eins deiner Alben nur zur Entspannung, wie findest du das?
Das finde ich überhaupt nicht schlimm, weil es gibt von mir unterschiedlichste Alben. Und ich meine, wenn man Musik, um sich zu stressen, hört und aussucht, das würde ich bedenklicher finden. Aber ich kriege zum Beispiel, aber auch das gibt es ja. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich brauche irgendwie total harten Metal, um wach zu werden. Oder beim Energie Sport irgendwie einfach irgendwie sozusagen mich durchzubeißen und die Kniepresse irgendwie oder was auch immer irgendwie einfach irgendwie zu meistern. All das ist ja auch Emotion und das ist ja auch letztlich eine Zusammenarbeit mit der Musik, die man da erlebt. Und es gibt aber auch Alben von mir, wo jemand sagen würde, das ist mir zu anstrengend, habe ich auch schon gehört. Es kommt auf den Menschen an und die Situation. Das schönste Kompliment ist eigentlich, wenn junge Mütter zu mir kommen und etwas verhalten und vorsichtig sagen, ich möchte ihnen mal ein Kompliment machen. Sie glauben gar nicht, wie gut meine kleine 2-jährige Tochter zu ihrer Musik einschlafen kann. Und da ich ja selber eine 4-jährige habe, weiß ich, dass das ein echtes Kompliment ist.
Ein Segen, wenn es eine Musik gibt, zu der das Kind endlich einschläft.
Eine Stimme wie Samt. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Und wir haben zum Abschluss ein bisschen Sommerfeeling ausgewählt mit dem Song Lemonade von Till Brönner von seinem Album On Vacation, das er mit dem US-amerikanischen Jazzpianisten Bob James aufgenommen hat. Mit dabei sind auch David Haynes am Schlagzeug und Christian von Kapphengst am Kontrabass. Die zwei werden auch mit in Essen dabei sein, wenn Till Brönner mit sechsköpfiger Band in der Philharmonie Essen zu erleben ist. Am Sonntag, den 18. Mai um 19 Uhr. Das Konzert ist leider schon ausverkauft, aber vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Restkarte an der Abendkasse abzustauben.
Und wir freuen uns auch über euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Gebt uns gerne Feedback über die Social-Media-Kanäle der Philharmonie Essen. Und ja, dann sagen wir einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tonspuren, der Podcast der Philharmonie Essen.